Ich weiß ja nicht, ob ihr es schon wusstet oder ob euch das klar ist, aber heute in 3 Wochen ist Ostern, genau. Und wäre Ostern Weihnachten, dann würden wir heute schon die 2. Kerze an unserem Adventskranz anzünden. Wir würden uns über unseren Adventskalender freuen, vielleicht sogar mit kleinen Geschenken für jeden Tag. Und wir wären in der dunklen Jahreszeit. Aber die Lichter der Weihnachtsdeko würden Häuser, Straßen und Wohnzimmer so richtig erhellen. Kurzum, wir würden uns einstimmen auf Weihnachten. Aber ich habe mich gefragt, wie stimmen wir uns eigentlich auf Ostern ein? Klar, ist Fastenzeit und das auch ganze 40 Tage lang. Aber die Fastenzeit ist ja bei weitem nicht so populär wie die Adventszeit. Ist ja irgendwie auch verständlich, in der Adventszeit gibt es immer leckeres Essen, da gibt es Brätle, Lebkuchen, Spekulatius und so weiter und so fort. Eigentlich genau das Gegenteil von Fasten. Nur vergessen wir, dass früher die Adventszeit auch eine Fastenzeit war. Also irgendwie stolpern wir ja oft in die Karwoche so rein und auch ins Osterwochenende und das ist ziemlich schade. Denn in Ostern liegt die vielleicht stärkste Hoffnung, größte Freude verborgen, die es für uns überhaupt gibt. Unsere Predigtreihe Ostern neu erleben will uns deshalb so ein bisschen helfen, uns auf eine gute Weise auf Ostern einzustimmen. Und klar, an Weihnachten feiern wir das Christkind in der Krippe und die allermeisten Menschen finden Babys ja auch irgendwie süß. Ja, das zaubert uns ein Lächeln auf unser Gesicht. Und ich gebe zu, Gottes Sohn in der Futterkrippe ist zwar schon irgendwie ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, aber die Vorstellung von Gottes Sohn am Kreuz, gefoltert, halbnackt, blutend, als ein zum Tod verurteilter Verbrecher, wer sich daran gewöhnen kann, der muss schon ziemlich abgebrüht sein. Und die Totenauferstehung von Jesus übersteigt unsere Vorstellungskraft mindestens genauso arg wie die Jungfrauengeburt. Irgendwie scheint Ostern anstrengender zu sein als Weihnachten. Und auch der legendäre Osterhase ist doch anstrengender als der Weihnachtsmann. Während der eine Geschenke bringt oder bequem den Stiefel füllt, versteckt der andere die bunten Eier und leckeren Schokohasen an den unmöglichsten Orten und bringt manch ein Kind so auch schon mal zur Verzweiflung. Bei uns zu Hause artete die Ostersuche im Garten oft in ein kleineres Drama aus, weil eines der beiden Geschwister einfach seinen Schokohasen, den die Eltern echt gut versteckt hatten, ewig nicht fand. Und alle anderen fanden das wahnsinnig spaßig, nur das Kind nicht. Jesus hat in seinen Reden oft über das Suchen und Finden gesprochen, zum Beispiel so: Wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Gott ist also nicht der Osterhase, der das Gute irgendwo versteckt und sich dann darüber amüsiert, wie verzweifelt wir danach suchen. Er wünscht sich, dass wir Ruhe finden auf unserer Suche des Lebens, die natürlich viel tiefer und komplexer ist als die Suche nach einem bunten Osterei oder dem süßen Schokohasen. Die Suche nach Sinn und Glück scheint irgendwie in uns hineingelegt zu sein. Wir brauchen diesen Lebenssinn, wir sehnen uns nach diesem Ziel, diesem Glück, ja vielleicht sehen wir uns auch wirklich nach Gott. Und in den nächsten Wochen werden wir in der Distriktpredigtreihe daher auf eine etwas andere Ostersuche gehen, nämlich auf die Suche nach dem Ursprung oder vielleicht besser nach dem Urheber von Ostern, nach Jesus Christus selbst. Und heute starten wir unsere Ostersuche mit 4 Männern, die Jesus ziemlich verzweifelt suchten und ihrem gemeinsamen Freund auf spektakuläre Weise zu seinem Glück verhelfen wollen. Und wir lesen davon im 2. Kapitel des Markus-Evangeliums, nämlich die Verse 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür, und er verkündete ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus vorzudringen. Deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrten, die dabei saßen, dachten: Wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte: Warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott: So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Und wie es danach weiterging, schauen wir uns jetzt mal an.
Leute, drauf stoßen wir an. Ich habe extra einen guten Tropfenkühl gestellt.
Was für ein Tag, was für eine Aktion.
Unmöglich. Wir hätten wissen sollen, dass wir nicht die Einzigen sind, die zu Jesus wollen. Dieses Gedränge vor dem Haus, unmöglich. Wir draußen, Jesus drinnen.
Und wer hätte die Idee mit dem Dach? Tja, ich.
Aber unserem lahmen Koloss auf seiner Matte die steilen Treppen hochzuschaffen, puh.
Hey, so redet man nicht über einen Gelebten.
Ex-Gelebten meinst du.
Los, kommt, setzt euch endlich, jetzt wird gefeiert.
Und dann beginnt ihr einfach das Flachdach abzudecken. Diese entsetzten Blicke von den Leuten, als wir durch das Loch runterlassen. Direkt vor die Füße zu Jesus. Unmöglich.
Also ich fand's genial.
Bedient euch.
Ja, danke.
Und Jesus schaut dich an und sagt: Deine Sünden sind dir vergeben.
Ich dachte, ich bin seit vielen Jahren gelähmt. Was ist da wohl sein größter Wunsch?
Unmöglich.
Warum bist du eigentlich so still? Was ist mit dir los?
Ja, ohne Lähmung, da ist es so viel leichter. Es ist so frei und so anders.
Weil er dich dann zum Schluss doch noch geheilt hat?
Ja, er hat mich aber davor schon geheilt.
Hä?
Was soll's? Auf dich, mein Freund.
Und auf uns.
Prost.
Zum Wohl.
Unmöglich.
Klar, und natürlich auch auf Jesus. Prost.
Unmöglich.
Danke euch. Unmöglich. Ich persönlich, ich liebe diese Geschichte. Stellt euch das nur mal vor, wir sind hier Sonntagmorgens zum Gottesdienst versammelt. Ich bin gerade mitten in meiner Predigt und auf einmal höre ich was und gucke so ein bisschen hoch und da bröckelt es von der Decke und fällt vielleicht sogar auf den Flügel runter. Dann ein Loch, das immer größer wird. Ich schaue nochmal hoch und schaue dann direkt in vier etwas unsichere, aber doch irgendwie triumphierende, erwartungsvolle Gesichter. Und wenn dann der Gelähmte auf seiner Trage an vier Seilen hier heruntergelassen würde, gäbe es einen ordentlichen Aufruhr. Ich könnte nicht mehr weiter predigen und euch würde sowieso nicht mehr interessieren, was ich zu sagen hätte. Und alle um Jesus rum, denen geht es wohl so ähnlich. Und die fragen sich: Was soll denn die Aktion eigentlich? Und vor allem, wie wird Jesus denn jetzt reagieren? Was wird er tun? Und Jesus sieht den Gelähmten an und sagt einfach: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Also, wenn ich so bewegungslos vor Jesus auf dem Boden liegen würde, nachdem 4 Freunde mich in einer verrückten Aktion zu ihm geschleppt hätten. Von dem man hörte, dass er Kranke wieder heilen kann, dann hätte ich mein Ohr nicht getraut. Hä? Wie bitte? Darum hatte ich nicht gebeten. Jesus, siehst du das Problem nicht? Ist es denn nicht logisch, was ich möchte? Ich bin gelähmt. Warum sagst du nicht einfach, sei geheilt und alles ist wieder gut? Du kannst es doch, du hättest doch die Macht dazu. Ja, Jesus hätte die Macht dazu, seinen Körper zu heilen. Das hat er nicht nur einmal gezeigt. Die Bibel ist voll von Krankenheilungen. Doch Jesus weiß was der Kranke nicht weiß. Dass er nämlich ein viel größeres Problem hat als seine kranken Beine und seinen lahmen Rücken. Mit dem Satz, deine Sünden sind dir vergeben, sagt Jesus eigentlich, du, nicht deine Beine sind krank, sondern dein Herz. Und zwar nicht das Herz, das in deiner Brust schlägt, sondern dein Innerstes, deine Seele, dein Geist. Die sind dein viel, viel tieferes Problem. Und genau das sehen wir auch heute noch, 2000 Jahre später, in unserem Land mit unglaublichen medizinischen Möglichkeiten. Die wenigsten Menschen, die zur Zeit von Jesus blind oder gelähmt waren, wären heute blind oder gelähmt. Denn ihr Körper könnte von unglaublich guten Spezialisten mit unglaublich guten Methoden, Medikamenten und Geräten so behandelt werden, dass sie dadurch im Alltag nicht behindert würden. Und diese Möglichkeiten, die lassen wir uns ja auch viel kosten. 15% deines Gehaltes siehst du nie. Wenn du 100 Euro verdient hast, werden 15 Euro davon direkt an deine Krankenkasse überwiesen. Oder anders gesagt, jeden Tag arbeitest du mehr als eine Stunde nur dafür, dass dein Körper wieder gesund gemacht wird, falls du krank wirst. Und wenn ein gesunder Körper wirklich glücklich machen würde, wir kennen ja den Spruch, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Wenn das wirklich stimmen würde, dann wären wir das glücklichste Volk der Welt. Aber wir merken und wir sehen auch, Hauptsache gesund, das geht zu wenig tief. Körperliche Gesundheit allein macht nicht glücklich. Unsere Probleme, die liegen viel tiefer. Das zeigt ja auch wiederum die stark steigende Zahl von psychischen Erkrankungen. Jesus konfrontiert den Gelähmten also mit seinem Hauptproblem. Er führt ihn gleichsam in die Tiefe. Er sagt ihm, du kommst zu mir, um mich zu bitten, deinen Körper zu heilen. Damit gehst du nicht tief genug. Du hast die Tiefe der Sehnsüchte deines Herzens bei weitem unterschätzt. Wer gelähmt ist, der will mit jeder Faser seines Seins wieder aufstehen und laufen können. Das ist nur natürlich. Aber dieser Mann setzte alle seine Hoffnung auf diese eine Karte wieder laufen zu können. In seinem Herzen sagte er sich höchstwahrscheinlich, wenn ich nur wieder laufen könnte, dann wäre alles gut. Ich wäre nie mehr unglücklich, ich würde nie mehr klagen, wenn ich nur wieder laufen könnte. Doch Jesus sagt ihm, mein Sohn, da irrst du dich. Und das klingt hart, aber es ist auch zutiefst wahr. Jesus sagt, wenn ich nur deinen Körper heil, wirst du glauben, dass du nie mehr unglücklich sein wirst. Aber warte mal 2 Monate oder 4. Das Hochgefühl wird nicht von Dauer sein. Die Wurzeln der Unzufriedenheit im menschlichen Herzen, die reichen sehr, sehr tief. Frage, erinnert ihr euch an die Geschenkewünsche aus eurer Kindheit? Also bei mir war es so, ich brauchte unbedingt dieses ferngesteuerte Auto. Ganz unbedingt und natürlich jetzt sofort und nicht erst irgendwann in 3 Wochen. Und erst wenn ich das hätte, dann wird alles gut sein. Kleine Kinder können sich ja für kurze Zeit extrem gut auf einen Wunsch fokussieren. Das wird uns am Geschrei an der Supermarktkasse immer mal wieder eindrücklich vor Augen geführt. Aber wie schnell ist doch das Hochgefühl des erfüllten Wunsches wieder vorbei und das ferngesteuerte Auto verstaubt irgendwo in der Ecke. Und bei den Erwachsenen ist es vielleicht beim Gehalt ein bisschen ähnlich. Der Vergleich mit dem, wie viel Geld andere für 40 Stunden Arbeit bekommen, kann schon unzufrieden machen. Ende des Jahres kündigt die Chefin oder der Chef dann endlich die längst verdiente Lohnerhöhung an. Was aber krass ist, ist, man sagt, dass die erhöhte Motivation einer Lohnerhöhung circa 14 Tage lang anhält. 2 kurze Wochen. Und dann beginnt das Spiel des Mehrhabenwollens wieder von vorn. Aber es gibt natürlich auch die persönlichen, auf ihre Weise existenzielleren Langzeitwünsche. Und in den letzten Jahren, da sind recht viele Dokumentationen über das Leben von Superstars erschienen. Total spannend, wie begabte Musikerinnen oder Schauspieler alles auf eine Karte gesetzt haben. Jahrelang haben sie alles für ihren großen Traum, ihren Durchbruch hingegeben. Und sie haben es geschafft, ihr großer Wunsch wurde erfüllt. Jetzt werden sie bewundert und verehrt. Und viele von uns denken, Mensch, so ein Leben möchte ich auch haben. Wenn ich so eine Karriere machen könnte, dann wäre ich glücklich. Und das ist es genau, was mich beim Schauen dieser Filme immer wieder sehr nachdenklich macht. Denn viele der Stars sind nicht glücklich, die sind nicht zufrieden, die sind nicht am Ziel ihrer Suche angekommen, der Suche nach Sinn, nach Bedeutung und nach Glück. Viele von ihnen kommen mit diesem Leben dann wieder nicht zurecht, brauchen irgendwelche Medikamente, um es auszuhalten oder Drogen oder halten das Leben selbst gar nicht mehr aus. Die Schriftstellerin Cynthia Heimel hat viel über das Leben der Stars am Broadway in New York berichtet und sie schrieb mal den denkwürdigen Satz: Ich glaube, wenn Gott uns einen richtig bösen Streich spielen will, dann erfüllt er uns unseren größten Wunsch. Jesus sagt eigentlich zu dem Gelähmten: Ich werde diesen Streich nicht spielen. Ich werde nicht bloß deinen Körper heilen und dich glauben machen, dass damit dein größter Wunsch erfüllt ist. Beim Schreiben der Predigt habe ich mir so ein bisschen überlegt, was ist denn jetzt aktuell gerade im Moment eigentlich mein größter Wunsch, meine größte Sehnsucht, vielleicht auch mein größtes Problem, mit dem ich zu Jesus gehen würde. Und ich würde uns gern einen Moment der Stille geben, wo wir uns genau das überlegen können. Und ja, wir dürfen Jesus alles hinlegen. Er sagt ja, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Was ist euer größtes Problem, eure größte Sehnsucht, euer tiefster Wunsch jetzt im Moment? Was wollt ihr Jesus bringen? Habt ihr was gefunden? Das Problem ist ja nicht unser tiefster Wunsch als solcher. Und es ist gut, dass wir mit unserem Wunsch zu Jesus gehen. Der ist die absolut richtige Adresse dafür. Das war völlig in Ordnung, dass der Gelähmte wieder laufen können wollte und dass die Schauspieler Erfolg haben wollten. Das ist völlig in Ordnung, sich zu wünschen, in der Schule nicht mehr gemobbt zu werden, sondern endlich angenommen zu sein, wie man ist. Und es ist völlig in Ordnung, sich sehnlichst eine neue, erfüllende Arbeitsstelle zu wünschen. Oder dass der Kinderwunsch endlich in Erfüllung geht. Der Wunsch an und für sich ist nicht das Problem. Nee, das Problem ist, dass wir glauben, dass die Erfüllung unseres tiefsten Wunsches uns glücklich machen würde. Die Bibel sagt, dass unser eigentliches Problem darin besteht, dass wir unsere Identität auf was anderes aufbauen als auf Jesus. Ob es um beruflichen Erfolg geht, um eine bestimmte Beziehung oder eben auch darum, aufstehen und laufen zu können. Wir sagen im Grunde, wenn ich das kriege, wenn ich meinen tiefsten Wunsch, meine größte Sehnsucht erfüllt bekomme, dann, ja, dann wird alles gut. Doch wenn wir das tun, dann erwarten wir, dass das, was wir uns da wünschen, uns aus dem Loch der Unzufriedenheit herausziehen wird. Wir machen unseren Wunsch zu unserem Befreier, zu unserem Glücklichmacher, der uns erlösen soll vom Leeregefühl in uns. Und natürlich würden wir das nie so ausdrücken. Aber es ist so. Erfüllt der Wunsch sich dann nie so richtig, sind wir enttäuscht, sind wir unglücklich und irgendwie fühlen wir uns leer. Und was, wenn er sich erfüllt? Fühlen wir uns nach einer kurzen Freude und Genugtuung noch leerer, vielleicht noch unglücklicher? Wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, heißt es also übertragen, wenn du mich hast, werde ich dir Erfüllung schenken. Und wenn du mich enttäuscht, werde ich dir immer vergeben. Ich bin der Einzige, der dein Herz wirklich frei macht und heilt. Aber es ist so schwer, das wirklich zu begreifen. Viele von uns wenden sich ja gerade deswegen Gott oder der Kirche zu, weil sie Probleme haben. Wir bitten Gott, uns durch unsere Krise hindurchzuhelfen. Und was dann? Sehr bald machen wir weiter mit unserem, wenn ich nur das kriege, dann. Ich glaube, wir müssen lernen und glauben, dass wir das wahre Glück nicht durch die Verbesserung der Umstände finden, sondern durch die Heilung unseres Herzens. Wir kommen ja gar nicht auf die Idee, dass unser Problem darin besteht, dass wir unser Lebensglück von was anderem als von Jesus selbst erwarten. Wenn wir zu Jesus gehen und ihm sagen, das ist mein größter Wunsch, antwortet er fast immer, dass wir noch viel tiefer gehen müssen. Wir brauchen nicht nur die Wunderheilung, wir brauchen den Heiler selbst. Ja, wir brauchen Jesus selbst. Deshalb sagt er, deine Sünden sind dir vergeben, weil die Vergebung die Trennung auflöst. Weil dann eine enge Beziehung möglich ist, eine Beziehung zu Jesus selbst. Zu demjenigen, der uns so sehr liebt, dass er sein eigenes Leben für uns gibt, der an Weihnachten seinen göttlichen Thron der Ewigkeit verlässt, um als Mensch mit uns zu sein. Und der an Ostern sein eigenes Leben für uns hergibt, der für uns Menschen stirbt und uns durch seine Auferstehung neues Leben schenkt. Aber dazu hören wir in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr. Wir brauchen den tiefen inneren Frieden, die Sicherheit, angenommen und wertvoll zu sein. Wir brauchen die Gewissheit, dass wir uns nicht schämen müssen, so zu sein, wie wir sind. Den Glauben daran, dass es einen Sinn gibt, dass wir gerade so sind, wie wir sind. Wir brauchen jemanden, der uns erlöst vom Zwang, unser Leben selbst im Griff haben zu müssen, vom Fluch selbst der Schmied unseres eigenen Glückes zu sein zu müssen. Und dieser jemand will Jesus für uns sein. Und unsere Geschichte mit dem Gelähmten geht ja noch ein bisschen weiter. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, wie kann er sowas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott, sowas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Klar, Jesus hatte damals die Macht, den Körper des Gelähmten zu heilen, so wie er heute die Macht hat, uns die Beförderung, die große Liebe oder die Anerkennung zu geben, nachdem wir uns so sehen. Das ist keine Frage. Er hat die Vollmacht, jedem von uns das zu geben, worum wir ihn bitten und das auch sofort. Das ist kein Problem für ihn. Natürlich kann er das, aber Jesus kann noch mehr als das. Er weiß genau, ob wir ein Gelähmter im Rollstuhl sind oder ein Schauspieler, der auf den großen Durchbruch hofft oder ein Schauspieler, dem der Durchbruch schon gelungen ist und der berühmt geworden ist. Wir brauchen nicht jemanden, der uns alle unsere Wünsche erfüllt. Wir brauchen jemanden, der noch viel mehr tut. Jemanden, der gründlich und liebevoll die dicke Haut der Ich-Bezogenheit von uns abschält und die Sünde wegnimmt, die uns versklavt hält und selbst unsere besten Sehnsüchte pervertiert. Kurzum, wir brauchen Vergebung. Nur so kann unsere Unzufriedenheit geheilt werden. Und dazu braucht es mehr als einen Wunderheiler oder einen Geist aus der Flasche. Es braucht einen richtigen Retter. Und wenn wir das, was wir für unsere tiefsten Wünsche und Sehnsüchte halten, in diesem Sinne hinterfragen, wird Jesus uns zeigen, dass unter diesen Wünschen ein noch tieferes, echteres Sehnen verborgen liegt. Die Sehnsucht nach ihm selbst. Und wir werden erleben, dass er uns diesen tiefsten Wunsch nicht nur gewährt, sondern dass er selbst seine Erfüllung ist. Er wird uns nicht den bösen Streich spielen, uns unsere tiefsten Wünsche zu erfüllen. Er wird uns zeigen, dass wir uns die ganze Zeit nach ihm selbst gesehnt haben. Wir brauchen nicht einen Wunderheiler. Wir brauchen eine Herztransplantation. Eine umfassende Veränderung von innen heraus. Oder so wie der berühmte König David, einer der größten Helden der Bibel, am Tiefpunkt seines Lebens betete: Erschaffe in mir ein reines Herz, oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Und genau das verspricht Gott noch viele Jahre, bevor Jesus geboren wurde. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Nehmen wir mal das mit. Amen.